Also bei diesem Sonntagsquattro geht es um Kampf. Jeden Sonntag werden wir allein vom Thema her der einzelnen Predigten zum Kämpfen aufgefordert. Das gefällt mir eigentlich. Und darum wählte ich auch diese Formulierungen. Paulus ermahnt nämlich die Christen in Philippi auch, das Entscheidende ist, lebt so, dass es im Einklang mit dem Evangelium von Christus steht. Ihr werdet Seite an Seite für den Glauben kämpfen, der sich auf das Evangelium gründet. Wir müssen für den Glauben kämpfen. Jesus treu zu bleiben, erfordert unsere ganze Aufmerksamkeit. Denn vieles will uns von diesem Weg abbringen, will uns von Jesus wegziehen. Paulus schrieb dem Timotheus in einem letzten Brief, dem letzten Brief, der uns bekannt ist: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe das Ziel des Laufes erreicht, ich habe am Glauben festgehalten. Das war das Resümee seines Lebens. Ich habe den Kampf gekämpft. Und das war für Paulus gar kein leichter Kampf. Wer das Leben des Paulus kennt, weiß, dass da wirklich einiges gekämpft werden musste. Und den Korinthern sagte er über seinen Kampf: Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Und dann erzählte, wie er mit Fäusten kämpft, nämlich nicht gegen die anderen, sondern der Kampf mit den Fäusten richtet er gegen sich selbst. Er schlägt mit den Fäusten gegen sich selbst, damit er nicht das Evangelium verkündigt und selber anders lebt. Das war sein Kampf. Der Kampf, das zu leben, was er glaubt. Auch Timotheus fordert er zum Kampf auf. Er sagte ihm: Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegespreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Das ist eindeutig. Die Bibel fordert uns an allen Ecken zum Kampf auf. Vielleicht hat jemand gedacht, das Thema klingt mir etwas zu kämpferisch. Das Wort Kampf und Kämpf, das kommt mir zu viel vor. Es passt nicht so richtig zu unserem christlichen Gedankengut. Das stimmt. Es klingt kämpferisch, aber es passt exakt zu unserem Glauben. Als Christen kämpfen wir für eine gute Sache, nicht mit Gewalt und Macht, das werden wir sehen in dieser Reihe, aber ohne Kampf werden wir am Glauben nicht festhalten können. Und anders gesagt, am Glauben können wir nur festhalten, wenn wir dafür kämpfen. Denn vielfältig sind die Versuchungen, uns vom richtigen Weg abzubringen. Im Leben von Nehemia werden wir anhand von 6 Beispielen sehen, wo Gefahren drohen und wie wir dagegen kämpfen können. Wir werden uns also in den 6 Predigten mit den Kapiteln 3, Vers 33 bis Kapitel 6, Vers 14 beschäftigen. Also es ist eigentlich eine Auslegungsreihe über das Buch Nehemia, ein Teil davon. Aber bevor wir auf den heutigen Abschnitt eingehen, möchte ich euch noch einiges schnell erklären, einfach, dass ihr den Rahmen seht, wo sich das ereignet. Wir sehen hier, wir haben das schon mal etwas angeschaut, als ich die erste Reihe über Nehemia machte. Hier haben wir die 2 Deportationen, 722 vor Christus, der 10 Stämme Israels. Sie wurden Hauptsitz, also der Königssitz war Samaria, die Hauptstadt von diesem Reich, vom Nordreich Israel. Und unter dem assyrischen König Salmanasser wurde 722 endgültig die 10 Stämme Israels deportiert und nach Assyrien verschleppt, und dort haben sich dann die Juden niedergelassen. 136 Jahre später, 586 vor Christus, verschleppte der babylonische König Nebukadnezar hier das der Stamm Juda nach Babylon. Und sie siedelten sich hier in Babylon an. Das waren Gerichte Gottes, weil Israel über Jahre gotteslästerliche Götzenkult betrieben hatte. Sie waren all die Jahre nicht bereit, auf die Mahnungen der Propheten zu hören, und dann hat Gott dieses Gericht an seinem eigenen Volk durchgeführt. Und als sie wegzogen und das sagte dann Gott, euer Land wird in Trümmern liegen, 70 Jahre lang werdet ihr und eure Nachbarvölker dem König von Babylonien unterworfen sein. Also 70 Jahre lang musste Israel in Babylon bleiben, da gab es kein Zurück. Aber nach diesen 70 Jahren gab es einen großen Wechsel im Reich. Das babylonische Reich verlor die Macht und den Einfluss und das Perserreich hat Oberhand gewonnen. Und unter dem persischen König Kyros konnte dann das erste Mal das Volk wieder zurück nach Jerusalem und sich dort ansiedeln. Ich muss hier nochmals zurück. Das sehen wir hier, sind die Rückführungen. Und hier sehen wir Esra und Nehemia. Nehemia zog dann etwa 70 oder 90 Jahre nachdem nach Jerusalem. Und ihr habt diese Aufstellung, habe ich euch da aufgezeigt. Die Situation in Jerusalem war schrecklich. Die Menschen in der Provinz Juda, die der Verschleppung entgangen sind, leben in großer Not und Schande. Die Stadtmauer Jerusalems liegt in Trümmern. Die Tore sind vom Feuer zerstört. Jerusalem hatte keine schützende Mauer mehr, keine schützende Stadtmauer. Das war für damalige Verhältnisse ganz katastrophal und schlimm. Das verstehen wir heute gar nicht mehr bei unseren offenen Städten. Auch Zürich hatte ja mal eine Stadtmauer. Man brauchte die, um überhaupt existieren zu können. Und das hat Israel nicht. Und Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber, beschreibt die Situation folgendermaßen. Die Völker, die um die Juden herum wohnen, setzen ihnen hart zu. Bei Tag fielen sie in das Land ein, raubten und verwüsteten. Bei Nacht aber schlichen sie sich heran und führten viele aus der Umgebung und selbst aus Jerusalem gefangen weg. Und gar oft finde man Leichen auf den Wegen liegen. Also das Volk war völlig ausgeliefert, konnte sich nicht verteidigen, musste einfach hinnehmen, was mit ihnen geschah. Und als Nehemia das hörte, war er erschüttert und er bekam dann Vollmachten vom Perserkönig, dass er nach Jerusalem ziehen konnte, um die Stadtmauer aufzubauen. 90 Jahre nachdem die erste Gruppe nach Jerusalem zurückgereist war. Und Nehemia war entschlossen, egal was geschieht, ich will diese Stadtmauer bauen. Und der erste Widerstand kommt sofort. Und heute werden wir uns mit diesem ersten Widerstand beschäftigen. Nehemia plante den Mauerbau und dann ging es dann schon zur Arbeit. Und das passte den umliegenden Völkern überhaupt nicht. Sie waren an der Stärkung des Volkes Israel nicht interessiert. Sie sahen darin eine Bedrohung ihrer selbst. Und so geschah, was geschehen musste. Nehemia berichtet, wie wir gehört haben, als Sanballat das hörte, dass sie die Stadtmauer wieder aufbauten, wurde er zornig. Und er war enorm verärgert. Er machte sich über die Juden lustig. Er sagte in Gegenwart seiner Freunde und der Truppen von Samaria, was bilden sich diese elenden Juden eigentlich ein? Meinen Sie wirklich, Sie könnten es schaffen? Die haben ja weder Kraft noch Mittel. Meinen Sie wirklich, Sie könnten das schaffen und glauben Sie, dass Ihre Opfer für Ihren Gott, den Sie da verehren, dass das was bewirkt? Stellt euch vor, die opfern auf ihren Trümmern. Das ist doch keine Arbeit von einem Tag. Sie wollen wohl die verbrannten Steine ihrer Ruine zu neuem Leben erwecken. Wer kann das schon? Das Gelächter kann man ja hören im Hintergrund. Und Tobia, der Ammoniter, der setzte dann noch einen drauf und sagte, so sollen sie doch bauen. Wenn der Fuchs an ihre Mauer springt, fällt alles zusammen und die Männer lachen sich krumm. Ehrlich gesagt, Sie hatten nicht Unrecht. Es war waghalsig, um nicht zu sagen, ein verrücktes Unternehmen, was Nehemia da vorhatte, die Stadtmauer aufzubauen. Hätte Nehemia diesen Spott zu Herzen genommen, hätte er die ganze Übung sofort abgebrochen. Leute, wir hören auf. Ihr hört ja schon den Spott. Es bringt nichts. Alle sind uns nicht gut gesinnt. Wir hören auf. Spott kann unser Verhalten enorm bestimmen. In einem Psalm heißt es, ihre Reden sind voll von Spott und Verleumdung. Mit großen Worten schüchtern sie die Leute ein. Spott kann in unserem Leben vieles bewirken. Es kann uns einschüchtern. Und wie oft hat Spott bei uns ins Schwarze getroffen? Das heißt, es hat uns lahmgelegt, oder? Es hat uns veranlasst zu unvernünftigen Handlungen. So ging es mir, als ich 13 Jahre alt war. Ich weiß noch wie heute, wo ich da saß, neben der Kunsteisbahn in Urdorf. Da habe ich geraucht. So gepafft, sagt man. Dann haben mir da einige junge Leute zugesehen, haben mich angeguckt und gesagt, der raucht nicht mal richtig. Der kann nicht mal richtig rauchen. Weil ich habe nur gepafft, ich habe nur den Rauch reingezogen und wieder rausgeblasen. Und mein nächster Zug war mein erster Lungenzug in meinem Leben. Das ließ ich mir nicht bieten. Dann habe ich den Rauch runtergezogen und mich hat das fast überstellt, weil mir so trümmelig wurde beim ersten Lungenzug, dass es mich fast überschlagen hat. Aber seit diesem Tag hat meine Karriere als Raucher begonnen. Bis dahin, dass ich pro Tag 1 bis 2 Pakete geraucht habe und erst mit 22 diesen Abschnitt des Rauchens hinter mich lassen konnte. Spott kann unser Leben in eine Richtung drängen, wenn er ins Schwarze trifft, mit der wir uns dann selber großen Schaden zufügen. Wenn Spott ins Schwarze trifft, kann unser Leben auf andere Bahnen gelenkt werden. Wenn Spott ins Schwarze trifft, vermeiden wir Dinge zu tun, die wir eigentlich tun möchten. Wie oft haben wir geschwiegen und nichts von Jesus erzählt, weil wir den Spott fürchteten. Tja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ein Einfachdenkender ist. Dass der noch an Jesus glaubt. Das kann tief gehen. Ja, und das ist billig, die sprechen immer vom Jenseits. Ja, ist gut, wenn du gläubig bist und wenn du an Jesus glaubst, wie dir das hilft. Das freut mich für dich. Ich brauche das nicht. Ich habe genug Eigenständigkeit. Ich habe genug Selbstverantwortungsgefühl. Ich brauche keinen Glauben. Aber wenn dir das hilft, das freut mich für dich. Das kann wehtun. Oder wie viele Projekte, die wir für Jesus planen und durchführen wollten, haben wir nicht durchgeführt, weil kaum waren sie vorgestellt, der Spott nicht lange auf sich warten ließ. Wie wollt ihr das machen? Fantasiert ihr wieder einmal? Typisch. Und manchmal kommt der Spott aus den eigenen Reihen. Gott macht uns immer wieder deutlich, dass wir in dieser Welt der Verachtung und dem Spott ausgesetzt sind, wenn wir ihm folgen. Jesaja sagte, hört, was der Herr euch sagt, ihr alle, die ihr mit Furcht und Zittern auf sein Wort achtet. Weil ihr zu mir haltet, werdet ihr von Leuten aus eurem eigenen Volk gehasst und die Ausgestoßene behandelt. Sie spotten, der Herr soll doch seine Zusage wahrmachen. Wir möchten gerne erleben, wie ihr euch freut. Aber sie täuschen sich, sagt Gott. Ihr Spott wird einmal verstummen. Wenn der Spott ins Schwarze trifft, leben wir nicht mehr das, was wir eigentlich leben möchten. Wir werden zum Spielball der Spötter. Es geht nur noch darum, zu vermeiden, dass der Spötter über mich spotten kann. Und schon bin ich sein Spielball und ich lebe nicht mehr das, was ich leben will. Wenn es möglich ist, sollten wir übrigens die Spötter vertreiben. In den Sprüchen heißt es, vertreibt den hochmütigen Spötter und der Zank hört auf, Streit und Beschimpfung sind zu Ende. Aber leider kann man nicht alle Spötter einfach vertreiben. Spott ist die einfachste Strategie des Widersachers. Uns Christen von unserem Auftrag, der menschlich gesehen unmöglich ist, abzuhalten. Dass wir nichts tun. Eine gute Sache ist es, wenn wir den Spöttern mit einer guten Antwort das Maul stopfen können. Wie jener einfache Töpfermeister, der bei einer Hochzeit eingeladen war und vor dem Essen betete und einige Jugendliche hatten das beobachtet und haben dann ihn auf die Schippe genommen und gesagt, ja, dort wo sie herkommen, beten dann da immer alle vor dem Essen. Dann sagt der Töpfer, nein, nein, keineswegs. Die beiden Schweine im Stall, die beten nie vor dem Essen. Doch solche Antworten kommen einem selten dann, wenn man sie braucht. Und beißender Spott gibt uns selten die Gelegenheit für eine gute Antwort. Aber was können wir dann machen, dass der Spott nicht ins Schwarze trifft bei uns? Dass nicht der Spott unser Leben und unser Handeln bestimmt? Wenn wir Jesus folgen, können wir es ja nicht vermeiden, dass beißender Spott auf uns abgefeuert wird. Also, wir brauchen ein Abwehrsystem, so eines wie die Air Force One. Das ist das Flugzeug des amerikanischen Präsidenten. Das besteigt er, wenn es schwierig wird, wenn Krieg ausbricht, wenn er nicht mehr sicher ist, dann besteigt er die Air Force One. Und die hat ein cleveres Abwehrsystem. Wenn eine Lenkwaffe, die automatisch auf Wärme reagiert, also schießt man in Richtung Flugzeug und wenn sie in der Nähe vom Flugzeug ist, peilt die Waffe automatisch das wärmste Ziel an, das ist natürlich das Flugzeug, das oben ist, und trifft dort ins Schwarze. Jetzt haben sie aber ein cleveres System erfunden, dass, wenn sie mit Radarsystemen, können sie die Waffen wahrnehmen und dann feuert die Air Force One auf alle Seiten kleine Raketen los. Verstreut das um sich herum und dann steuert die Lenkwaffe auf diese Raketen und schießt in diese Raketen rein und die Air Force One ist geschützt. Die Bombe trifft nicht ins Schwarze. Sie wurde abgelenkt. So ist das auch bei uns. Wir können nicht verhindern, dass Spott auf uns abgefeuert wird, aber wir können verhindern, dass er ins Schwarze trifft. Wir müssen den Spott umlenken. Jesaja sagt, hört her, ihr Menschen in meinem Volk, ihr kennt meine Treue und tragt meine Gebote in eurem Herzen. Habt keine Angst, wenn man euch verhöhnt. Lasst euch nicht einschüchtern, wenn man euch mit Spott überschüttet. Also wir sollen uns nicht treffen lassen, den Spott nicht ins Schwarze lassen, sondern wir sollen uns dagegen wehren. Das möchte ich an zwei Punkten aufzeigen, im Bewusstsein, dass es noch mehrere gibt. Nehemia lässt sich durch diesen beißenden Spott nicht abhalten. Er ist entschlossen, die Mauer zu bauen. Dieser Spott ließ ihn nicht kalt. Das sehen wir an seinem Gebet. Natürlich hat es ihn bewegt. Natürlich hat ihn das beschäftigt. Doch er war sich bewusst, wem er vertraut und wer ihm helfen wird. So wendet er sich zuerst einmal an Gott und betet, du unser Gott, höre doch, wie sie über uns lachen. Lass ihren Spott auf sie selbst zurückfallen. Lass sie gefangen weggeführt werden und selber die Verachtung zu spüren bekommen. Vergib ihnen dieses Unrecht nicht, vergiss es ihnen nicht, denn sie haben dich beleidigt. Vor allem, die an der Mauer bauen. Ein etwas krasses Gebet, nicht? Er wünscht den Spöttern nicht das Beste, sondern dass sie vom Spott selbst getroffen werden, den sie ausspucken. Dass er auf sie selbst zurückfällt. Und Nehemia ist empört darüber, dass seine Feinde sich erdreistet hatten, den Gott Israels zu verhöhnen. Sie haben dich beleidigt. Übrigens aktuell heute. Wann empören wir uns noch darüber, wenn unser Gott beleidigt wird? Das war die Sicht des Nehemia. Das machte ihn fertig, dass die sich erdreisteten, Gott zu beleidigen. Wir sind ja heute so abgestumpft. Und obwohl ich von diesen Angriffen und von diesen Anschlägen wegen diesen Karikaturen gar nicht mit dem sympathisiere, so muss ich doch sagen, wir als Christen nehmen tendenziell alles einfach so gelassen hin. Wenn Gott beleidigt wird, der Schöpfer dieser Welt. Jedenfalls ließ sich Nehemia durch diesen Spott nicht von seinem Plan abbringen. Ihm kommen keine Zweifel an der Durchführbarkeit hoch. Denn er weiß, Gott auf seiner Seite. Wir können den Spott viel besser ertragen, wenn uns bewusst ist, wem wir vertrauen und was wir glauben. Um des Evangeliums willen musste Paulus viel leiden. Und er schrieb dem Timotheus, finde ich, eine ganz interessante Sache. Gerade das ist der Grund dafür, dass ich so viel leiden muss, weil er dem Evangelium dient. Doch trotz der Schande, die damit verbunden ist, verliere ich nicht den Mut. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen setze. Denn ich kenne den, auf den ich mein Vertrauen setze. Und bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut unversehrt bis zu jenem Tag zu bewahren, an dem Jesus Christus wiederkommt. Ich weiß, wem ich vertraue. Wenn ich meiner Sache sicher bin, kann Spott mich nicht wirklich treffen. Er kann bei mir nicht ins Zentrum vorstoßen. Wenn ein guter Pianist verspottet wird, denn einer ihm sagt, ja, der kann nicht einmal die weißen von den schwarzen Tasten unterscheiden. Was denkt ihr, was ein guter Pianist denkt? Das Höchste, was er denkt, ist, so ein Blödmann. Der hat selber keine Ahnung. Und dann setzt er sich ans Klavier und dann spielt er und die Spötter verziehen sich schweigend. Warum? Der Spock kann ihn nicht ins Schwarze treffen, weil er weiß, er kann die Tasten unterscheiden und viel besser als der Durchschnitt der Gesellschaft. Und er kann in die Tasten greifen, es klingt wunderbar. Unsere Spötter werden auch einmal verstummen, nämlich dann, wenn sie uns in der Gegenwart Gottes sehen werden. Bis dahin müssen wir halt Geduld haben. Sozusagen, bis wir in die Tasten greifen können. Der Pianist kann es vorher, wir greifen später in die Tasten. Da brauchen wir halt Geduld. Wir können nicht, wie der Pianist, uns selbst beweisen, aber wir können uns in Erinnerung rufen, was wir durch den Glauben an Jesus haben. Denn was uns durch den Glauben an Jesus geschenkt ist, übertrifft alles, was uns die Welt sonst bieten könnte. Asaf schrieb in einem Psalm, in dem er darüber berichtete, dass er beinahe am Glauben irre geworden wäre. Beinahe hätte er aufgehört zu glauben. Er ertrug es fast nicht mehr, zuzusehen, wie der Gottlose hochmütig lebt und den Gottesfürchtigen beschämt und verspottet und verleumdet. Ich wäre fast gestrauchelt, schreibt er. Ein wunderbarer Psalm, müsst ihr unbedingt mal lesen. Er, der Gott fürchtet, muss sich Spott gefallen lassen. Das hat ihn fast fertig gemacht. Und plötzlich verändert sich seine Sicht der Dinge. Und Er berichtet, ich mühte mich ab, das alles zu verstehen, aber es schien mir ganz unmöglich. Ich verstand es nicht. Doch dann kam ich in dein Heiligtum, Gott, und da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Plötzlich wurde mir wieder klar, wo unser Leben hinführt. Und plötzlich wurde mir klar, was mit dem Gottlosen geschehen wird und was mit dem Gottesfürchtigen geschieht. Und dann wird dieser Klagepsalm zu einem Jubelpsalm. Plötzlich ist Asaf wieder dankbar und frei und er kann den Spott wieder ertragen, weil er an ihr Ende dachte. Und dann merkte, für mein Ende, das auf das ich hinlebe, lohnt sich das, den Spott einzustecken. Dann konnte er wieder mit dem leben. Wenn wir immer wieder zu den Tatsachen unseres Glaubens zurückkehren, wenn wir wissen, wem wir glauben und vertrauen und was wir glauben, dann kann der Spott bei uns nicht ins Schwarze treffen. Denn wir werden wie der Pianist denken oder wie es Nehemia macht, Herr, sieh doch mal ihre Spott. Lass ihn auf sie selber zurückfallen. Oder wir denken mal ganz unkonform, blöd Mann, du hast keine Ahnung vom Leben. Wir sind ja die überlegen sind eigentlich. Warum lassen wir uns einschüchtern? Dann müssen wir wieder unseren Blick schärfen, wem wir vertrauen und was wir glauben. Und dann können wir den Spott ablenken. Das ist so eine Rakete, die wir da von der Air Force One wegschicken können. Und als zweites, für Nehemia gab es keinen Zweifel, mögen sie spotten, so viel sie wollten, die Stadtmauer wird gebaut. Trotz dieser Anfeindungen konnten wir die Mauer wieder aufbauen. Bald schon war sie über die ganze Länge geschlossen und bis zur halben Höhe aufgeführt, weil alle mit Eifer bei der Sache waren. Niemand hat sich offenbar einschüchtern lassen. Sie sind dran geblieben. Unbeirrt bauten sie weiter. David hatte übrigens auch ein solches Erlebnis, als er dem Goliath gegenüber stand. Goliath war voll Verachtung für ihn und rief ihm zu, was willst du denn mit deinem Stock? Bin ich vielleicht ein Hund? Dann rief er den Zorn seiner Götter auf David herab, er verfluchte ihn. Komm nur her, spottet er, du Kleiner. Dein Fleisch will ich den Geiern und Raubtieren hinwerfen und zum Fressen geben. Boah, ich weiß nicht, wer von uns stehen geblieben wäre. Erstmal war der riesig, so ein richtiges Monster. Er war gut bewaffnet. Und David mit seiner Steinschleuder. Aber David floh deswegen nicht. Er hatte sich durch diesen Spott nicht einschüchtern lassen, im Gegenteil. Du trittst gegen mich an mit Säbel, sagte er ihm, Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Heer Israels folgt. Und den du, frecher Kerl, verhöhnt hast. Und das lassen wir uns nicht bieten, dass du unseren Gott verhöhnst. Dann ging der Kampf los und Goliath hat verloren. Es geht nicht nur darum, dass wir den Spott ertragen. Das ist die eine Seite. Sondern wir müssen trotz dem Spott weitermachen. David hätte den Spott ertragen können und sagen, ja gut, danke, ich habe es gehört, ich ertrage den Spott, aber ich schicke einen anderen. Nein, er hat weitergemacht. Trotz dem Spott. Und das beste Beispiel für Umgang mit Spott ist wer? Jesus. Jesus ist das beste Beispiel für Umgang mit Spott. Er hatte sich von seinem Weg nicht abbringen lassen. Mit beißendem Spott versuchte der Widersacher bis zur letzten Minute Jesus zu provozieren, dass er vom Kreuz herunterkommt. Die Soldaten spotteten die Römischen. Wenn du der Judenkönig bist, dann hilf dir doch selbst. Und einer, der am Kreuz hing, mit Recht verurteilt wurde, spottete: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Jesus hätte das alles tun können. Spott ist ja dann schwierig zu ertragen, wenn ich weiß, ich bin was anderes und ich kann was anderes. Oder die Menschen, die vorübergehen, gingen am Kreuz, spotteten und schüttelten die Köpfe, sagten: Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Dann lachten sie und liefen weiter. Und die Hohepriester und Schriftgelehrten und Ältesten, die hielten mit Spott auch nicht zurück. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er ja nicht helfen. Er ist ja der König von Israel, oder? Hat er gesagt. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Dann werden wir an ihn glauben. Furchtbar lustig. Er hat auf Gott vertraut. Der soll doch ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Jesus ließ sich durch diesen Spott nicht von seinem Auftrag abhalten. Er wollte am Kreuz sterben, damit wir durch sein Opfer unsere Sünden vergeben bekommen. Er wusste, dass der Sieg und die Freude groß sein werden, wenn er jetzt durchhält. Und wenn er nicht durchhält, das Chaos ausbricht. Keine Hoffnung für uns Menschen mehr da ist. Dass wir alle wirklich verloren sind. So hat er durchgehalten. Im Hebräerbrief wird das schön zusammengefasst. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Jesus wusste, was er wollte. Jesus wusste, was er konnte. Jesus wusste, was er damit erreichte. Und er hat es in Kauf genommen, hat durchgehalten bis zum Schluss. Er hat sich nicht provozieren lassen und dann gesagt: Nee, ich breche das Unternehmen ab, das ist mir zu peinlich, wenn alle so über mich denken. Ich bin bereit, die Schande auf mich zu nehmen. Eine Schande, die ich nicht verdiene, die ungerechtfertigt ist, die unfair ist, aber ich bin bereit, es zu ertragen, weil ich etwas ganz anderes verfolge. Und ich weiß, dass sich das lohnen wird. Lassen wir uns im Leben als Christen nicht davon abhalten, unseren Auftrag zu erfüllen. Machen wir einfach weiter, egal wie beißend der Spott ist. Und schließlich sind wir auch, gehören wir als Christen zusammen, und vermutlich würden wir, wenn wir das ernst nehmen, wieder viel mehr zusammenwachsen, weil wir einander brauchen zur Ermutigung. Einander spottet, da habe ich einen neben mir, wo ich weiß, der glaubt dasselbe wie ich. Das ist für mich immer eine Ermutigung. Ich bin immer gern mit anderen unterwegs, auch wenn wir auf der Straße am Staufacher sind, wenn mich dann da irgendwie einer so ein spöttisches Wort äußert und ich nicht allein stehe, da bin ich einfach froh, da weiß ich, ja, das ist der René, das ist der Jakob, und die stehen alle da und die glauben dasselbe wie ich. Da haben alle Jesus gern. Das ist mir eine Ermutigung. Und wir sollten als Gemeinde wirklich zusammenstehen, sollten uns, auch wenn wir Projekte anpacken, die Projekte anpacken und nicht immer gleich von Anfang an denken, es geht nicht, ist zu schwierig. Stimmt ja alles, es geht nicht und es ist zu schwierig. Auch die Mauer aufzubauen ging nicht und es war zu schwierig, aber er hat sie doch gebaut, weil Gott dahinter steht. Spott kann uns tief verletzen, wenn er ins Schwarze trifft. Es kann uns tief beleidigen. Es trifft uns in unserer Würde. Wenn wir nicht wissen, zu wem wir gehören, werden wir zum Spielball der Spötter. Lassen wir es nicht zu, dass der Spott bei uns ins Schwarze trifft und wir uns zurückziehen und uns lahmlegen lassen. Heute Morgen habe ich gerade noch neu irgendwo gelesen, da steht, dass wir Christen tendenziell so ein Weichwasch-Theologie betreiben. Dass wir so weich gewaschen sind. Gott ist da, dass es dir gut geht. Gott ist da, dass du Erfolg hast im Beruf. Gott ist da, dass du keine Sorgen mehr hast. Aber dass wir auch da sind, um den Kampf des Glaubens zu führen, geht oft unter. Und dass den Kampf des Glaubens zu führen von uns einen Effort erfordert, vergessen wir oft. Und dann, wenn Hindernisse kommen, geben wir auf, weil wir sagen, ja, Gott will ja, dass es mir gut geht. Und wenn Widerstände kommen, er will ja nicht, dass ich eine schlechte Laune habe. Also lassen wir es. Wir lassen uns lahmlegen. Und erfüllen den Auftrag nicht und schimpfen dann noch über die, die den Auftrag ausführen. Dann sagen wir, ja, das sind die Extremen. Die schädigen unseren Ruf. Nein, vielleicht verkünden die noch den Namen Jesu und sind bereit hinzustehen und Spott entgegenzunehmen. Kämpfen wir gegen den Spott, damit er bei uns nicht ins Schwarze trifft, sondern dass er am Ziel vorbeischießt. Verhindern wir, dass Spott auf uns abgefeuert, also verhindern, dass Spott auf uns abgefeuert wird, können wir ja nicht. Aber wir können verhindern, dass er uns trifft. Übrigens, auch Gott lässt den Spott nicht ins Schwarze treffen. Paulus schreibt, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Gott lässt den Spott nicht auf sich sitzen. Auch den Spott nicht, der uns trifft, denn das ist die tiefste Überzeugung der Schrift. Wer uns verspottet, weil wir Jesus lieben, verspottet Gott selbst. Deshalb ärgern sich auch Nehemia. Sie haben Gott gelästert. Und deshalb ärgert sich auch David. Sie haben Gott gelästert. Sie haben ihn verspottet. Jesus sagte einmal Paulus, wer die Christen verfolgt, verfolgt mich. Auch den Spott, der sich über Jesus ergoss am Kreuz, auch den wird Gott einmal noch besehen und wird nochmal zum Gesprächsstoff werden. Gott lässt den Spott nicht auf sich sitzen. Also bleiben wir dran und lasst uns nicht durch Spott von unserem Glauben abhalten. Das, was Gott uns geschenkt hat, ist zu wertvoll, als es für einige Spötter preiszugeben. Also es loszulassen für einige, die dumme Sprüche machen. Kämpfen wir gegen den Spott und bleiben wir Jesus treu und erfüllen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, ob wir verspottet werden oder nicht, ob Menschen über uns lachen oder nicht. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken für das große Geschenk, das wir bekommen haben. Ewiges Leben. Danke, Herr Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und diesen ganzen Spott ertragen hast. Du hast dich bespucken lassen. Du hast dir Dinge sagen lassen, die so unanständig und frech sind. Aber du hast deinen Auftrag erfüllt und bist für uns am Kreuz gestorben. Dafür wollen wir dir danken. Und Herr, hilf uns, dass wir uns durch Spott nicht ablenken lassen, dass wir uns durch Spott nicht das nehmen lassen, was du uns geschenkt hast. Dass wir immer wieder einen klaren Blick bekommen für das, was wir bei dir haben. Dass es sich lohnt, dir treu zu bleiben. Hilf uns, dass wir gegen Spott kämpfen. Ja, wie Paulus sagt, mit den Fäusten gegen uns, damit wir dir treu bleiben. Und wir haben vermutlich schon oft geschwiegen, weil wir Spott gefürchtet haben. Herr, es tut uns leid und wir bitten dich, dass du uns hilfst, ja, demütiger zu sein. Von dir zu erzählen, dass wir dann erleben, dass, wie Nehemia das erlebt hat, die Mauer gebaut wird, dass wir dann deine Macht und Herrlichkeit sehen, zu was du fähig bist, wenn wir dir treu bleiben, tust du Wunder, über die wir nur staunen können, und lässt du Dinge gelingen, die menschlich gesehen unmöglich und aberwitzig sind, aber mit deiner Kraft ist nichts unmöglich. Amen.